Even in his distress, he employs Abraham. Says it. It is that here in the Middle East, when he does the arm of God, he let it be left. He ain't just stand enough there. It's down to fear that he pisses off him. He knows the stars are in him when he's standing down to them. Unglückliche und beladene Menschen hier sind, und wir sind die, die auf dem Weg in die Hölle sind, und die in Städten der Sünde laufen, und du siehst auch die, die dir gehören. Herr Jesus begegnet uns allen, und sie etwas an uns. Amen. Wir singen noch den letzten Vers. Lob den Herrn, was will ihr für die Herzen hören. Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, hat die Kirche noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen. Zunächst muss ich mich an diese Kirche hier gewöhnen, damit ich glaubwürdig zu Ihnen reden kann. Darf ich mal fragen, werden Sie überall verstanden? Auf der Galerie dahinter, verstehen Sie mich? Oder muss ich lauter schreien? Lauter? Na, halt so! Also wenn ich die Kirche unlaut schreie, ah. Dann verzeihen Sie, wenn ich sehr laut schreie, die da hinten wollen mich auch hören. Und morgen setzen Sie sich erst mal vorne hin, hier vorne ist alles leer. Das ist grausam gegen mich, wenn Sie alle hinten hinsitzen und vorne haben leere Stühle. Oder bringen Sie Ihre Männer mit, Ihre Frauen, damit sind Sie fit wie die vorne. Also, jetzt geht's los. Ich habe das nur gesagt, um festzustellen, ob Sie mich verstehen. Verstehen Sie mich jetzt alle? Danke. Hat die Kirche etwas Glaubwürdiges vorzubringen? Sehen Sie, es findet überall augenblicklich eine Volksabstimmung statt über diese Frage, ob die Kirche etwas Glaubwürdiges vorzubringen hat. Das haben Sie noch gar nicht gemerkt, nicht? Dass augenblicklich eine Kopfbefragung stattfindet. Und zwar jeden Sonntagmorgen, wann haben Sie das gesehen? Um 9:30. Nehmen wir mal an, ich weiß nicht, ich habe noch keinen Sonntag den neuesten erlebt, dass hier in der Kirche 600 Menschen sitzen. Neusen hat meines Wissens 3000 evangelisch, habe ich richtig gesagt. Das heißt, 2400 kommen nicht. Warum nicht? Weil sie Überzeugungen sind, dass die Kirche doch nichts Glaubwürdiges vorzubringen hat. Verstehen Sie, jeder Sonntagmorgen ist gewissermaßen eine kleine Volksabstimmung. Ich habe gelesen, dass in Hamburg überhaupt nur für 10% der evangelischen Bevölkerung Kirchenplätze da sind. Wenn also 10% der evangelischen Hamburger in die Kirche gehen, dann sind die Kirchen rammelvoll. Sie sind aber nicht voll. Sie sind nicht voll. Das heißt, es gehen in Hamburg nicht mal 5% der evangelischen Kirchensteuerzahler in die Kirche. Das heißt, 95% sind fest überzeugt, es lohnt sich nicht, Sonntagmorgen aufstehen, sich rasieren und in die Kirche gehen. Die hat nichts Glaubwürdiges vorzubringen. Die Mehrzahl der evangelischen Bevölkerung ist kindlich überzeugt, dass es sich nicht lohnt, in die Kirche zu gehen. Ich machte vor einiger Zeit Besuche in einem Lager im Ruhrgebiet, wo junge Bergleute wohnen. Nette Kerle, so 20-Jährige. Und sie waren sichtlich erstaunt, als ein Pfarrer zu ihnen kam. Das kam ihnen vor wie ein seltenes Wundertier. Ich glaube, wenn ich auf den Händen reingelaufen wäre, wäre ihm nicht so wunderlich vorgekommen, wie als ich sagte, ich bin Pfarrer. Und dann empfingen sie mich ganz höflich. Und dann sagte einer, was wollen Sie denn? Und da habe ich gesagt, ich möchte Ihnen das Evangelium sagen. Und da sagte einer ganz erstaunt, aber ganz höflich, sagen Sie mal, was versprechen Sie sich davon? Was versprechen Sie sich davon? Wie gesagt, diese Frage war so überzeugt, das hat gar keinen Sinn, was wir hier tun. Überzeugt die Kirche hat nichts Glaubwürdiges vorzubringen. Das ist natürlich für einen Pfarrer eine heftige Situation, wenn ich wusste. Da bin ich am Posten Pfarrer geworden und all die Leute, die mein Gehalt aufbringen, sagen, wir wollen gerne die Kirchensteuer zahlen, aber wir gehen nicht zu dir in die Kirche. Das lohnt ja nicht. Darf ich mal eben feststellen, die Neufener, die richtig in Neufen wohnen, sollen mal die Hand hochziehen. Sollen mal sehen, wie viele Neufen überhaupt hier sind. Na, das ist also doch die Hälfte etwa. Die Leute sind 4.000 und 500 Neufener, das ist von 3.000. Soll nicht? Erzählen Sie mal, früher war es 2.500 anderen. Ob die wirklich überzeugt sind, dass wir nichts Glaubwürdiges vorzubringen haben. Und wenn sie zur Überzeugung sind, dann fragen sie doch mal einen schönen Gruß, warum sie nicht hier wären. Ich hätte ihnen das Wichtiges mitzuteilen. Oder warum sie nicht austreten aus der Kirche. Warum eigentlich nicht? Sehen Sie, also die Mehrzahl der, dann hätte ich gesagt, der Christenheit, ist überzeugt, die Kirche hat nichts Glaubwürdiges mehr vorzubringen. Eine schreckliche Lage für mich. Und als Pfarrer steht man nun beständig im Grunde in so einer Umgebung. Sind alle Leute nett und höflich, haut dann keiner auf den Kopf. Sehen Sie, vor 30 Jahren, da haben die Kommunisten hier aufgelauert, um mich zu verhauen. Das tut heute niemand. Alle Leute sind höflich und nett. Aber du hast nichts Glaubwürdiges mehr. Sehen Sie, jetzt muss ich das erste Mal den Spieß umdrehen. Wenn die Welt, nämlich die Männer, mir sagen, es lohnt sich nicht, Pastor Busch, Pfarrer Busch zu dir zu kommen, du hast doch nichts Glaubwürdiges vorzubringen, dann drehe ich den Spieß erstmal um und frage jetzt, wer hat heutzutage überhaupt noch was Glaubwürdiges vorzubringen? Ich frage die Weltleute, hat er die Welt noch was Glaubwürdiges vorzubringen? Sehen Sie, da ist vor kurzem ein Buch erschienen. Ich fand heute Mittag bei einem meiner jungen Männer. Das hat den Titel, was halten Sie vom Christentum? Und da haben etwa 20 der bedeutendsten Schriftsteller ihre Meinung geäußert über Christentum. Und da schreiben sie zur großen Mehrzahl, alle behalten wir gar nichts davon. Ich habe heute Mittag auf hohen Leuten im Sonnenschein in dem Buch wieder mal geblättert, weil es einer meiner jungen Leute hatte. Und dann bin ich rot geworden vor Zorn, trotzdem die Sonne schien und es war schön. Und habe gedacht, wenn ich doch diese 20 Schriftsteller mal vor mir hätte, dann würde ich sagen, du, sie erklären die Kirchheit nichts Glaubwürdiges mehr. Was hat dir den Tod zu bringen? Wo ist denn heute in der Welt noch einer, der das Glaubwürdige zu verkündigen hat? Sagen Sie, die Politiker? Also ich bin Ihnen versichern, den guten Alten über 40, dass von jungen Menschen über 40 kein Mensch die politischen Reden unserer Zeit ernst nimmt. Ganz egal, wo sie herkommen. Als neulich bei uns Landtagswahlen waren, da sagt ein junger, kluger junger Mann, na ja, es geht Ihnen um den Sitz im Parlament. Sie lieben uns nicht. Da habe ich gedacht, du sprichst für die ganze Gruppe. Du, Politiker, den wir suchen, du liebst uns, dein Herz brennt für uns. Das nehmen Sie ja alle nicht ernst, verstehen Sie? Oder, wo ist noch eine Ideologie, die man ernst nimmt? Wo ist einer, der Marxismus ernst nimmt? Nachdem wir die Auswirkungen sehen im Osten. Oder, wer nimmt noch die Botschaft vom Fortschritt ernst? Glauben Sie an Fortschritt? Ja, ich glaube an Fortschritt, dass man früher die Leute mit Knüppel totgeschlagen hat und heute mit der Atombombe 100.000 auf einen Schlag. Aber wenn das ein Fortschritt ist, verstehen Sie, ich will mit allen Leuten verderben. Ich möchte das sagen. Es ist kein Mensch in der Welt heute mehr, der etwas Glaubwürdiges auf die Theke zu legen hat. Und wir sind darum in die Lage gekommen, dass wir nichts mehr ernst nehmen. Seien Sie mal ganz ehrlich. Es nimmt in Westdeutschland kein Mensch irgendeine Weltanschauung noch ernst. Wir nehmen überhaupt nichts ernst. Ich habe das neulich in einem Kreis von Industriellen gesagt. Da sage ich, meine Herren, das nehmen Sie noch ernst. Gucken Sie sich an. Dann sagte einer, aber die Jugend nimmt ihre Beruf ernst. Da habe ich gesagt, Unsinn. Wenn heute einer eine Stelle kriegt, wo er monatlich 200 Mark mehr verdient, dann sammelt er schnell um. Der hat einen Job, habe ich recht? Ist doch so recht. Stell dir vor, du hast eine Stelle und da kriegt 200 Mark mehr woanders. Er sagte, nein, mein Beruf hier. Wir sind ja nämlich überhaupt nicht mehr ernst. Wir wissen es bloß noch nicht, dass wir in eine Zeit geraten sind, wo wir überhaupt nicht mehr ernst sind. Habe ich recht? Habe ich recht, wenn wir uns fragen, Juristen? Habe ich recht? Und sehen Sie, die Alten und die Jungen, die leiden daran, dass wir nichts mehr ernst nehmen. Ob das Marxismus ist, oder Deutschland, oder Fortschritt, oder mein Beruf, oder Ehre, oder eine Weltanschauung, oder Religion. Na ja, man hat, man sagt ja, aber man ist nicht mehr ernst. Und so kann eigentlich ein Mensch nicht leben. Das möchte ich Ihnen heute Abend sagen. Ein Mensch kann nicht leben wie eine Kuh. Eine Kuh schafft und nicht und schläft und gibt dieses Rindfleisch. So kann ein Mensch nicht leben. Und so leben wir heute. Wir schaffen, wir schlafen, wir vergnügen uns ein bisschen und leben wie eine Kuh. Bloß am Schluss geben wir nicht mal Rindfleisch. Das heißt, wir sind noch schlechter wie eine Kuh. Wenn Sie mal heute durch die Fabriken gehen oder durch die Häuser, dann werden Sie entdecken, es sind alle Leute unzufrieden. Es geht uns doch gut. Und es ist kein Mensch zufrieden. Und keiner weiß recht, woran es liegt. Es liegt daran, dass wir nichts mehr ernst nehmen können. Es will ich mal so ausdrücken. Unsere Seele braucht einen Hafen, wo sie vor Anker gehen kann. Unsere Seele braucht einen Hafen, wo wir den Anker in Grund lassen können. In der vorigen Woche hatte ich ein großes Jugendlager mit 520 jungen Burschen im Alter von 14 bis 18 Jahre, so 16-Jährige. Halbtage, wie man sagt. Sie sind oft stärker als mancher, der sich jetzt da sieht. Kleine Kerle. Und da habe ich eines Tages mit so einem 18-Jährigen ein Gespräch gehabt. So der richtige Junge von heute, Nietenhosen, amerikanischen Haarschnitt, Moped, alles da. Ich sagte, es ist ja schön, dass du in unser Lager kommst und die Bibelarbeit mitmachst. Er sagte, ich verstehe das alles nicht so richtig, dass sie einfach sagen, sie wissen die Wahrheit. Dass sie sagen, Jesus lebt. Das kann doch keiner wissen. Da sage ich zu ihm, ich weiß aber, dass meine Botschaft Wahrheit ist. Und da ist lange Stille, wir saßen zusammen in meinem Auto und er begleitete mich. Und auf einmal sagt der 18-jährige Junge, Himmel, das wäre aber schön, wenn es noch etwas gäbe, wo man drauf stehen kann und wo man sich dran halten kann. Verstehen Sie, da kam eine Verzweiflung raus. Ich krieg viel erzählt, aber ich kann nicht ernst nehmen. Aber es wäre schön, wenn es etwas gäbe, wo ich drauf stehen kann und wo ich mich dran halten kann. Wir halten es nicht mehr aus damit, dass wir nicht mehr ernst nehmen können. Und darum betäuben wir uns alle. Ihr betäubt euch alle. Die Württemberger, die betäuben sich womit? Mit Schaffer. Die Schaffer. Da kann man bloß einen Hut abnehmen. Wenn ich einen Hut aufhöre, ich nehme sofort ab. Aber oft denke ich, lieben Leute, ihr sagt von morgen 50 abends stehen, damit ihr nicht drüber nachdenkt, dass ihr nichts habt, wo ihr drauf stehen könnt und wo ihr euch dran halten könnt. Man kann sich mit Schnaps betäuben, mit Josch, mit Alkohol und mit Festen. Wo wir jetzt die Freizeit hatten, gleich in jedem Ort, jeden Sonntag ein Fest, den ganzen Sommer. Schützenfest, Turnerfest, Hundefest, Fliegenzugvereinfest, immer Fest. Sieht immer gleich aus Sand und aus Betäubung, Betäubung, Betäubung. Macht euch damit vor. Es ist doch keine Freude dabei. So dumm sind wir Deutschen nicht, dass das ein Fest sein soll, nur saufen und tanzen. Nicht. Wir betäuben uns, weil wir nichts mehr ernst nehmen können. Also, wenn die Welt uns sagt, ihr habt nichts Glaubwürdiges vorzubringen, dann sage ich, liebe Welt, hast du was vorzubringen? Und dann stellt sich raus, Trümmerhaufe. Rings um Trümmerhaufe. Geistiger Trümmerhaufe. Keiner hat was vorzubringen. Und jeder ist das Schreckliche, dass wir auch sogar das Christentum nicht mehr ernst nehmen. Das ist dumm. Wahnsinnig werden. Man zahlt Kirchensteuer, sieht keiner aus. Aber man geht einer Bekehrung einsam aus dem Wege, ja? Ist das lächerlich. Da würde ich auch konsequent sein. Aber jetzt geht es ein Schritt weiter. Hat die Kirche was Glaubwürdiges vorzubringen? Die Leute sagen nein. Ich antworte, ihr habt ja auch nichts Glaubwürdiges mehr. Ihr könnt ja nichts mehr ernst nehmen. Und nun, doch, wir haben etwas Glaubwürdiges vorzubringen. Liebe Freunde, ich bin sogar der Überzeugung, und ich bin nicht verrückt, ich weiß, was ich sage, ich bin der Überzeugung, dass wir Christen die einzigen sind, die heute noch etwas Glaubwürdiges auf den Tisch zu legen haben. Die einzigen. Die Kirche hat selber noch gar nicht gemerkt, in was für eine tolle Position wir gekommen sind. Ich möchte den Kirchenältesten und Pfarrern zurufen. Kommt hoch, wir sind die einzigen, die heute noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen haben. Verstehen Sie mich jetzt hinten oder schreie ich jetzt zu laut? Galerie, versteht ihr mich? Danke. Wir sind die Einzigen, die noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen haben. Bitte achten Sie darauf, es gibt viele, die gegen Christen zum Sturm laufen. Aber selber haben sie nichts vorzubringen, die Gefahr. Ich muss Ihnen hier eine hübsche Geschichte erzählen. Einer der jungen Männer da hinten, der hat einen Vater gehabt, der ist jetzt in der Ewigkeit. Das war ein guter Freund von mir. Der war so Hitler in der Formerei bei Krupp. Ein Jünger Jesu. Und das war während dem Nazireich. Da kam eine große Diskussion auf dem Werkzeug über das Christentum. Das sei doch Mist und das sei Unsinn und die Bibel sei voll Widersprüche. Und da hat mein Freund Kenneth, so nannten wir ihn, gesagt, es hat keinen Wert, dass ihr aus Christentum sind. Ich bin der Ansicht, jetzt soll einmal jeder sagen, was er glaubt. Es soll einfach jeder auf den Tisch legen, was er glaubt. Ich will den Anfang machen. Und dann sagt er, da vor ein paar hundert Arbeitern im Werkshof, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer, Himmel und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ja, also das ganze Glaubensbekenntnis, ihr kennt es doch hoffentlich nicht. Wer es nicht kennt, soll die genieren. Und an den Heiligen Geist, Auferstehung des Leibes und ein ewiges Leben. Amen. Das ist mein Glaubensbekenntnis. So, und jetzt sagst du, was du glaubst. Da wird der verlegen und sagt, ja, das kann ich nicht so auf einmal sagen. Da sagt mein Freund, du hast mich bestimmt, mein Christentum. Da musst du doch positiv sagen, was du glaubst. Ja, sagt er, da brauche ich lange dazu. Ja, wir haben ja Zeit, leg doch los, Mensch, nicht? Und schließlich kam raus, ja, ich weiß selber nicht ganz genau, in Berlin arbeiten sie dran, das kommt nächstens raus. Und sehen Sie, das ist die geistige Lage im Jahr 35 gewesen und die hat sich nicht geändert bis zu diesem Tage. Man sitzt auf Christentum und die Christen und hat nichts mehr. Trümmer. Und die Seele sucht einen Haken, wo sie vor Anker gehen könnte. Und nun sage ich Ihnen, bitte täuschen Sie sich nicht. Wir Christen sind die Einzigen, die noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen haben. Und sie bekehren sich entweder zu Jesus Christus, oder sie bleiben ihr Leben lang arme Typen. Was haben wir an Glaubwürdigen? Da haben wir vor allem zunächst ein Dach. Die Bibel. Gottes Wort. Nehmen Sie, ich weiß, dass wenn ich Bibel sage, dann geht die ganze Welt um mich herum hoch und sagt, oh, die Bibel, auch nur von Menschen geschrieben. Darf ich mal eine ganz grobe Geschichte erzählen, nehmen Sie mal sich übel. Die Leute mit Tatennerven sollen eben Augen zumachen, abschalten. Aber sehen Sie, wenn man unter Arbeiterbevölkerung lebt, da wird oft rau geredet. Einer meiner jungen Freunde, gottloser Bursche gewesen, von etwa 20 Jahren, bekehrt sich und von dem Tag ab liest er die Bibel. Und es geht ihm ganz neu auf. Da ist der Hafen, wo meine Seele vor Anker gehen kann. Und dann kommt in der Fabrik eines Tages das Gespräch drauf. Sagt einer, was hast du denn da? Ein Testament. Was? Testament, was ist denn das? Eine Bibel? Ja, eine Bibel. Oh, da ging's los. Er hätte ein Magazin haben dürfen, mit 20 Magneten, hätte kein Mensch drin geguckt. Aber eine Bibel, oho, Riesenaufregung. Dann steht einer vor ihm und sagt, liest du nicht die Bibel? Ja, die lese ich. Ja, hast du noch nicht gemerkt, dass das ein Buch voll Widersprüche ist? Darauf sagt mein Freund, wenn ich mit den Kuhaugen reingucken würde wie du, dann würde ich das aufdecken. Das war eine freche Antwort. Und gute. Liebe Freunde, wenn ein Mensch, der für seine Seele einen Hafen sucht, wo er vor Anker gehen kann, die Bibel liest und Gott bittet, öffne mir dein Wort, dann ist das nicht mehr ein Buch voll Widersprüche, sondern, ja, dann dieses Wort Gottes. Dann fängt der Gott, der jetzt lebt, an diesem Buche zu reden. Das ist Gottes Telefon, mit dem er mit uns redet. Liebe Leute, die Bibel, Gottes Wort, wird einzig glaubwürdiger heute noch. Sehen Sie, es sind Bücher erschienen, da hat man gesagt, das Buch, Hitler's Mein Kampf, Karl Marx, das Kapital, Hitler's Welträtsel, die haben Aufregung erlebt. Darf ich fragen, haben Hitler Mein Kampf gelesen? Nee. Haben Sie Karl Marx, Kapital gelesen? Nee. Haben Sie Hitler's Welträtsel gelesen? Nee. Sehen Sie, die vergehen alle. Und die Bibel ist genauso lang und hell und wahr wie vor 2000 Jahren. Ob wir etwas Glaubwürdiges haben, dieses Buch da. Und ich bitte Sie, diese Geistig heimatlos sind, kaufen sich morgen früh ein Testament. Sie kriegen schon ganz billige oder selber was kostet. Am Büchertisch gibt es dann. Und fangen Sie einfach mal an zu lesen. Ihr Schaffer in Württemberg, ihr fleißigen Leute, eine Viertelstunde für Gottes Wort. Und dann sonntags eine Auslegung. Aber sehen Sie, als ich habe nicht mein Leben lang so gestanden, sondern ich habe die Bibel neu entdeckt als 18-Jähriger für mich. Und ich habe seitdem drei große glaubwürdige Wahrheiten darin, drei Fundamentalwahrheiten, die muss ich Ihnen eben noch mitteilen. Die drei großen Fundamentalwahrheiten. Erstens, aber sie heißt hier nicht. Schlafen Sie ein, wird Ihnen schlecht, sollen wir einen Moment unterbrechen. Sie ist weiter, oder wie ist es? Ich bleibe munter, ich rede, aber Sie armen Menschen da. Ich will Ihnen was sagen, meine Jungen sollen mal zwischendurch in Lied singen. Sind Sie nicht, das ist munter. So, jetzt legt mal los. Gott ist die Liebe. Die drei großen Wahrheiten der Bibel, von denen wir ausgehen sollten in unserem ganzen Leben. Erstens, Gott lebt. Gott ist Wirklichkeit. Gott ist nicht eine Idee, eine Weltanschauung, sondern Gott ist Wirklichkeit. Und wer ohne Frieden mit Gott lebt, lebt schräg. Er lebt an der Wirklichkeit vorbei. Wenn ein Mensch über die Autobahn läuft, bei vollem Verkehr, wird er überfahren. Weil er die Wirklichkeit nicht sieht. Und wir gehen an Gott kaputt, weil wir tun, wenn er nicht da wäre. Gott ist da. Ich hatte vor ein paar Jahren Vorträge in Augsburg. Und da haben wir mal in einem Zelt eine Nachtversammlung gehabt. Für Spuren und Nachtwärmer und tolles Volk. Meine Freunde mit Autos fuhren rum nach dem Zollfluten alles ein und kippten es bei mir hin. Das war eine Versammlung. Nacht von 12 wieder 2. Und da saß vor mir so ein dicker Kerl, der rauchte immer so eine Parasiten, der hat so eine Züge. Der kaut hier drauf rum, hatte so eine Bombe schräg auf den Kopf nicken. Und wie ich zum ersten Mal Gott sagte, da fallt er so lachend die Hände auf den dicken Bauch und sagt, gibt ja gar nicht. Da sage ich, wie interessant, von ihm kann ich was lernen. Wissen Sie ganz bestimmt, ganz bestimmt, ganz bestimmt, dass Gott mich sieht. Da wird er auf einmal verlegen und sagt, ganz bestimmt. Denn Sie müssen doch wissen, ob das wahr ist. Ganz bestimmt, sagt er. Ja, nein. Ganz bestimmt weiß niemand was. Gibt er euch. Dann schreien Sie nicht laut. Ich weiß ganz bestimmt was. Was denn? Gott lebt. Woher wollen Sie das wissen? Woher wollen Sie das bestimmt wissen? Da habe ich denen gesagt, weil der unsichtbare Gott sich geoffenbart hat. Er ist zu uns gekommen in Seele. Gott hat die Wand zertrümmert und von ihm trennte und kam zu uns. In der Flugwelt, in Jesus. Seitdem Jesus in die Welt gekommen ist, ist Gottes Leugnung Dummheit oder Bosheit. Gott ist da, das kann man jetzt wissen, seit er in Jesus sich geoffenbart hat. Da fragen Sie mich, wo ist er denn? Als Kind habe ich auch das Lied gelernt, in den Himmel ferne, wo die Englein sind. Und da habe ich den Mut verloren zu beten. Da habe ich gedacht, wenn der liebe Gott im Himmel ferne ist, so laut kann ich nicht schreien, dass er mich hört. Und sehen Sie, die Leute meinen, seht, wir reden von einem Gott, der 80 Meilen oder 100 Meilen hoch ist. Und als die Russen ihren Sputnik abgeschossen haben, da haben sie gebrüllt vor Begeisterung. Seht ihr, es gibt keinen Gott. Wenn er da oben wäre, hätte das Sputnik ihn an den Kopf getroffen. Meine Freunde, bitte hören Sie gut zu. In meiner Bibel steht nicht, dass dieser Gott in den Himmel ferne wohnt. 80 oder 100 Kilometer da oben. Das sehe ich in meiner Bibel nicht. Das sehe ich etwas ganz anderes. Wissen Sie, was das steht? Das steht, für wahr, er ist nicht ferne von einem Geistlichen unter uns. Er ist neben mir. Sehen Sie, in meiner Bibel steht nicht, dass Gott da oben nicht für das Gutliche treffen kann. Wissen Sie, was das steht? Von allen Seiten umgibst du mich und hält deine Hand über mir. Sie können hinlaufen, wo sie wollen. Sie werden Gott nicht los. Er ist eine Handbreit neben ihnen. Der lebendige Gott in der anderen Dimension eine Handbreit neben ihnen. Führe ich den Himmel, dann bist du da. Grabe ich mir ein Loch in die Erde. Wir haben so Löcher, die Schächte, 1000 Meter tief hier, 1200 Meter. Die Kerle können beten, da unten, da ist Gott. Das hat die Bibel, ich darf eben den Nachdenklichen sagen, es ist, wir leben in der dreidimensionalen Welt, es gibt mehr wie drei Dimensionen, Gott ist eine andere Dimension. Wir sehen ihn nicht. Aber neben uns. Das ist die erste glaubwürdige Botschaft, Gott ist da. Und ihr ganzer Jammer kommt her, dass die Kinder sind nicht da wären. Dass sie den Rücken drehen, seine Gebote mit Füßen treten, ihn nicht anrufen, dass sie Schallplatten haben, dass sie wirklichkeitsfremde Leute sind. Ein Mensch ohne Gott ist der wirklichkeitsfremdeste Kerl, den es gibt. Er sagt, auch die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Zweite Fundamentalwahrheit. Dieser Gott kann sie in die Hölle bringen. Er sagte mir mal ein leichtfertiges junges Mädchen, Pastor Busch, die wollen den Leuten Angst machen. Sag ich, pardon, das möchte ich nicht. Aber ich möchte Ihnen mitteilen, dass Jesus gesagt hat, der Sohn Gottes fürchtet euch nicht, wenn euch Leute totschlagen, das ist nicht schlimm. Aber fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Und dann fährt Jesus doch vor dem, fürchtet euch. Sehen Sie, ich will Ihnen was sagen, wenn ein Prozess ist, und dann geschieht es heutzutage immer, dass Sachverständige zugezogen werden. Nicht? Da hat zum Beispiel ein Metzger sein Fleisch gehört, wie heißt es solchen? Ein Dritt oder wie? Nicht heißt es so. Ein Gebiet oder so ähnlich. Ich bin kein Metzger. Nicht so ein Richter hat natürlich keine Ahnung von Metzgerei und von Färbemitteln. Da kommen Sachverständige. Metzger, Chemiker und deren Urteil gilt. Lieben Freunde, wenn wir schon immer Sachverständige fragen, wollen Sie nicht mal einen Sachverständigen fragen, was mit Ihnen nach dem Tode wird? Und da ist Sachverständiger nicht Ihr Nachbar, der zufällig gottloser Kunde ist, sondern Sachverständig ist nur, nein, auch nicht der Pastor, Sachverständig ist nur der Sohn Gottes. Und der sagt, man kann in die Hölle kommen. Der Sachverständige sagt das. Es sind hier Menschen auf dem Weg in die Hölle. Ob wir was Glaubwürdiges vorzubringen haben, wir haben eine Warnung vorzubringen. Laufen Sie nicht weiter auf Ihrem Weg, der in die Hölle führt. Sie haben keinen Frieden mit Gott. Sie fragen, was die Hölle ist. Die Hölle ist das, Gott drängt sich Ihnen nicht auf. Sie haben ihn nicht angerufen, nicht mit ihm geredet, sein Heil nicht angenommen. Dann dürfen Sie in Ewigkeit ohne Gott sein. Er drängt sich ihnen nicht auf. Was Sie wollten, dürfen Sie haben in Ewigkeit ohne Gott. In der Hölle, da sind keine Flammen. Aber da kann man nicht mehr beten. Da gibt es keinen Trost, kein Wort Gottes. Das ist Hölle. Dass man das, was man wollte, in Ewigkeit hat, da lässt Gott sie in Ruhe. Ich bitte sie, der auf dem Weg in die Hölle ist, kehre um. Und wenn hier Menschen sind, die sagen, ich bin doch kein Verbrecher, dann antworte ich ihnen. Moses war ein Sünder vor Gott. Und die wollen keiner sein. Alle Achtung. Darauf wollte ich mich nicht verlassen. Ein Abraham brauchte Gnade und sie nicht. Sie treiben ein gefährliches Spiel mit ihrem Satz, ich tue recht und euer niemand. Lassen Sie lieber ihre Sünde ans Licht kommen und kehren Sie um. Das ist zweite Fundamentalwahrheit. Man kann verloren gehen. Drittens. Wir können gerettet werden. Die Welt hat einen Erretter, einen Heiland, einen Seligmacher. Da fragen sich die Leute, hat die Kirche was Glaubwürdiges vorzubringen? Jawohl, sage ich. Wir verkündigen euch den einzigen, der größten Erretten von der Hölle helfen kann, hier schon glücklich machen kann, heilen, tragen und helfen kann. Wir verkündigen euch Jesus. Ich möchte mal wissen, ob eine politische Partei, eine Ideologie in der weiten Welt solch eine Botschaft hat wie wir. Es gibt einen Heiland. Und dieser Heiland hat gibt etwas ganz, ganz Großes getan. Ehe du geboren warst, er starb für dich am Kreuz. Meine Freunde, wir können keine Versammlung haben, ohne dass ich euch das vor die Augen male. Das Kreuz unseres Heilandes. O Haus voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haus und Spott gebunden, der eine Dornen voll. Da hängt der Mann für dich. Und du gehst dann vorbei. Und gehst weiter in die Hölle. Und er ist die Tür zum Himmel. Und er ist dein Heiland. Und er kann dich reinwaschen von allen Sünden, von den Dreckigsten. Und er kann dir Frieden geben. Ja, ich kann das jetzt nicht alles ausführen, das kommt die nächsten Tage. Aber sehen Sie, ich muss ab und zu, wenn es eilig ist, fliegen. Und da fliege ich meist vom Flugplatz Düsseldorf nach Norwegen oder so. Und bei uns regnet ja eigentlich immer. Und wenn es nicht regnet, dann ist es bedeckt. Und das ist ein tolles Erlebnis, wenn die Flugmaschine in Düsseldorf aufsteigt, bei Regen und Nebel und Dreck, und dann steigt sie, und vor den Fenstern ist nur Nebel und Wasser. Und auf einmal, so in 1000 Meter Höhe, bricht ein unaussprechliches Licht herein, dass wir durch die Wolken sich durch über den Wolken. Die Sonne strahlt, die Wolken von oben angeleuchtet, geben eine unerhörte Weite. So ein Licht gibt nie wieder. Auf einmal aus dem Nebel in die Licht und diese Wolken wieder von oben in einem zusammen. Und ich denke jedes Mal, wenn ich erlebe, so ist mir zumute, wenn ich mich neu drauf besinne. Das ist Jesus gehören darf. Da bin ich heraus aus der Unruhe meines Herzens. Da kann meine Seele vor Anker gehen. Da habe ich eine Hoffnung des ewigen Lebens. Da habe ich Kraft. Da habe ich Freude. Da habe ich Vitalität. Alles in Jesus. Ich kann das heute nur so sagen. Ob wir es so für die Furcht zu bringen haben, ich kann Ihnen sagen, eine Menge. Es gibt ein Heiland. Und er wartet auf Sie. Der wartet auf Sie. Warum sind Sie bis heute christlich und haben nichts davon? Sie müssen jetzt mit Jesus ernst machen. Wir singen Gemmenvers, der heißt so. Komm zu dem Heiland. Komm noch heute. Man muss einen Schritt tun. Man muss einen Schritt tun. Wissen Sie, dass Sie getauft sind, schön. Konfirmiert sind, schön. Man muss einen Schritt tun. Komm zum Heiland. Komm noch heute. Folgt an ihn. Jetzt wird es noch sein. Er ist hier nach dem zehnten Bereich. Meine Vorträge möchten diesen Ruf weitergeben. Jesus ruft uns. Es ist der Schritt vom Tod ins Leben hinein. Wir sprechen nächsten Tagen noch mehr darüber. Wollen wir nicht einfach mal erzwingen, so nimm denn meine Hände, das können Sie auch auswendig, nicht? So nimm denn meine Hände und führe mich. Ich möchte eben noch ein paar Dinge bekannt geben. Ich habe jetzt die Vorträge bis zum Sonntag. Jeden Abend. Und da bitte ich Sie, es hängen überall die Plakate. Das hat ein junger Künstler entworfen, der vor kurzem in meiner Gemeinde zum Glauben kam. Und da sagte er, ich habe eigentlich nicht ein Kreuz machen wollen, sondern ich habe meine Geschichte darstellen wollen. Das war mein Weg. Und da ging es auf einmal nicht mehr weiter. Ich war am Ende mit Nerven, mit allem. Und dann kam auf einmal hier hinein ein neuer Weg. Ohne Anfang, ohne Ende, Jesus. Und das ergab ein Kreuz, als er meinen Weg kreuzte. Sie können am Ausgang so Zettel mitnehmen. Geben das Leuten, die nie in die Kirche gehen. Ihr Frauen, bringt eure Männer mit. Sie können nachher noch glauben, was sie wollen, aber sie sollen nicht mal anhören. Sie haben das immer so gemacht, jeder überlebt sich einen, also jetzt kriegen sie den Neusen an. Die Auswärtigen können ja nicht jeden Tag kommen. Die Neusen war. Jeder überlegt sich einen, den er heute Abend noch anspricht. Haben sie einen. Du musst mit. Und dann holen sie morgen ab. Und dann bringen sie mit. Und machen sich die Woche frei. Haben sie Gesangverein, halbe Lungen, Dienstag. Dann bringen sie den Gesangverein mit. Ist der Fußballclub im Training am Mittwoch. Da bringen sie den ganzen Fußballclub mit, Mensch. Nicht, ich bin nur eine Woche hier. Ihr lieben Neusen, und sorgt dafür, dass morgen Abend Neusen hier ist. Die 3000 Evangelien. Die kriegen hier alle Platz. Dann da, wir haben morgen das wichtige Thema, mir kann keiner was nachsagen. Fortsetzung von heute. Bringen Sie all die Männer und Frauen, denen keiner was nachsagen kann. Und dann dürfen Sie am Ausgang ein Opfer geben für meine Jugendarbeit. Wer dagegen ist, der wird nicht fehl angesehen. Wer selber arm ist, gehen Sie ruhig vorüber. Aber wer opfern will, der Opfer auch richtig. Also 3 Pfennig sind kein Opfer. Nicht, damit kann ich auch nicht anfangen. Opfer ist das ein klein bisschen wenig. Opfer, ich habe einen Feldzug für Jesus in Essen angefangen. Und der lebt gestern, ich abreiste. Kam ein Herr in mein Büro, ein reicher Kaufmann, sagte, das sind 100 Mark für Ihre Jugendarbeit. Fein, kann ich gerade brauchen. Da sagt er, Sie sollten ziehen, wer die großen Firmen am Deckel. Sag ich, nee, ich möchte Christen am Deckel. Christen, die müssen so ein Werk tragen, nicht? Also, in diesem Bescheid. Haben wir noch was bekannt hier? Für alles. Kommen Sie morgen wieder. Und zum Schluss nach dem Segen. Wollen wir noch stehen, gleich nach dem Schlussgebet. Gott die Ehre geben und singen groß, dass wir loben dich. Einen Vers. Nicht? Ich habe noch was vergessen. Am Ausgang sind Bücher. Ich möchte nicht vergessen. Ich möchte hinweisen auf einen Band, der mir besonders lieb ist, von Bethlehem bis Rom. Wo ich Leuten, die das Evangelium nicht kennen, es an merkwürdigen Texten der Bibel sagen will. Warten Sie sich bitte. So, jetzt werden wir stille. Herr Jesus, ohne dich ist unser Leben unsagbar elend. Das wissen wir. Und doch fällt uns das schwer, mit dir ernst zu machen. Herr, dann haben wir so Angst vor dem vollen Heil. Nimm es vielen weg und hilf ihnen, Schritt über die Grenze gehen. Den Weg von der Hölle verlassen und den Weg zum Himmel eingehen. Hilf ihnen, Schritt tun, aus dem Reich der Finsternis ins Reich zu fließen. Und segne dir diese Abende an uns allen. O Herr, Menschen doch, kann uns nicht sagen. Guter Hirte, lass deine Stimme hier ertönen. Amen.